Kurzer Hinweis in eigener Sache, hätte ich beinahe gesagt. Nicht in eigener Sache, sondern auf die richtig gute Veranstaltung im CRM-Bereich. Heroes of CRM, was sage ich, richtig gute Veranstaltung. Aus meiner Sicht die beste CRM-Veranstaltung, die wir im deutschsprachigen Raum haben. Für alle, die Lust haben, dorthin zu gehen, 29. Oktober in Berlin mit dem Code DigitalHero25 kriegt ihr 25% Rabatt auf die Tickets. DigitalHero25 und 25% Rabatt kriegen für eure Tickets am 29. Oktober in Berlin. Viel Spaß!
Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem schon fast Stammgast zum wiederholten Mal, Martin Richter von Peloton. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Martin.
Hallo, vielen Dank für die erneute Einladung.
So, und wir haben unser Versprechen wahrgemacht. In der 81. Folge haben wir am Ende gesagt, so, wir machen jetzt ein Follow-up. Und 11 Monate später, zum fast 2-jährigen der Marktanführung von Peloton im deutschen Markt, machen wir jetzt unser Follow-up. Ich glaube, du musst dich hier nicht nochmal neu vorstellen, aber ich würde ganz gerne kurz nochmal einmal so eine Art Einführung für diejenigen wenigen, die Peloton noch nicht kennen, kurz nochmal geben, dass hier alle im selben Boot ist, und dann legen wir auch gleich los. Kannst du ganz kurz dein Unternehmen beschreiben?
Ich versuche es, ich gebe mir Mühe. Mhm. Gut, also für alle, die Peloton nicht kennen, wir haben eigentlich genug im Marketing ausgegeben, aber die Kurzbeschreibung ist ganz
klar. Ihr habt den Markt geflutet, Monate, Jahre lang.
Ja, wir sind, wenn man es zusammenfasst, ein Anbieter von sogenannten Connected Fitness Produkten, sprich Home Equipment, wo du deine Workouts von zu Hause aus machen kannst. Unser Bike und seit kurzem unser Tread, unser Laufband, zeichnen sich dadurch aus, dass sie eigentlich diesen Vierklang in sich vereinen, aus toller Hardware, gutem Design, sehr guter Software und, was das Ganze sicherlich auszeichnet, ein ständiger Content. Das heißt, sobald ich eins unserer Produkte benutze von Peloton, habe ich das Gefühl, als Member direkt im Studio zu sein. Und ich glaube, wie wir es gemacht haben, war ganz gut. Und ich würde selbst sagen, wir sind ein Stück weit der Marktführer hier in Deutschland. Und für alle, die Lust haben, mal mehr darüber zu hören, auf die Website gehen, in einen unserer mittlerweile 8 Stores in Deutschland. Ich glaube, wir haben ein großartiges Team, was Peloton noch viel, viel besser erklären kann als ich jetzt.
Wunderbar, vielen Dank. Wir haben hier das Ziel dieses Podcasts ist übergeordnet Wissensvermittlung aufgrund von relevanter, echter Erfahrung. Und deshalb diese Chance jetzt hier von einer Fortsetzung. Nicht nur das, was bisher geschah, sondern auch die Learnings, deine konkreten Learnings, die du hier berichten kannst. Vielen Dank schon mal vorab. Wir haben gutes Feedback auf unsere 81. Folge gekriegt. Ich glaube, du auch. Was mich schon damals gereizt hat, nicht nur, dass ich ein Nutzer eures Produktes bin, sondern diese einzigartige Kombination, die man, glaube ich, ganz selten findet, eine Produktinnovation. Ihr bringt etwas in einen Markt rein, was es so vorher nicht gegeben hat, zumindest nicht in dieser Kombination aus Hardware, Software, Community, immer frischer Content. Und ihr müsst den Markt wirklich hier im deutschen Markt neu entwickeln. Es gibt jetzt hier keine natürliche Nachfrage, und dort, wo es schon vielleicht natürliche Nachfrage gibt, weiß nicht, was das Dichteste ist, vielleicht Fitnessstudio, Fitness etc., da müsst ihr also wirklich die Marke neu aufbauen, und ihr seid beste Beispiel, wie Schnittstellen gemanagt werden können. Also aus Hardware, Software, der Community, das Nutzererlebnis und diese Go-to-Market-Strategy, die jetzt hier schon die du in der 81 schon beschrieben hast. Und jetzt habt ihr auch noch eine Produktinnovation. Ja. Also richtig volles Programm für heute. Aber lass uns mal ganz von vorne anfangen. Wir haben so im November 2020 hier gesehen. Da konnten wir noch nicht ahnen, dass wir in die, weiß gar nicht mehr welche, ich habe die Lockdowns, also die Welle, die dann im Grunde zur Schließung des Einzelhandels führte.
Nummer 3, war das Nummer 3 oder Nummer 2?
Ich glaube, es war Nummer 3, ja. aber richtig einschneidend für alle Menschen. Was hat das bei euch bewirkt? Was ist seither geschehen?
Wir waren ja schon ein wenig Lockdown-approved, oder wir haben es auf jeden Fall schon mal durchgemacht in der ersten Welle, Schließung des Stores. Was heißt das auch von der Auslieferungs- von der Auslieferung her, was müssen wir da beachten? Von der Seite waren wir ein Stück weit mental darauf vorbereitet. Mhm. Was sicherlich nochmal ein ganz anderes Level gemacht hat, ist diese klassische Überlappung von Seasonality mit einem Lockdown. Das heißt, wir haben nochmal ganz andere Demand erfahren, den wir natürlich auch managen mussten auf allen Ebenen. Sprich im Hinblick auf Deliveries, also wirklich die Auslieferung unserer Produkte, bis hin das Onboarding, aber auch Supportfragen. Und
darf ich kurz einhaken? Wir haben ja, also für alle, die es nicht wissen, dass euer Kernprodukt kostet irgendwas von bummelig 2.500 Euro auf dem deutschen Markt. Dann gab es ich weiß nicht, ob das im November auch schon war, es gab sozusagen ein Bike, das Bike Plus.
Richtig.
Ne? Das gab das klassische Bike, das war schon eine Herausforderung an sich.
Absolut.
Und es gab, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einen deutlichen Nachfrageüberhang. Ihr hattet im Grunde, ich will nicht sagen Kapazitäts- oder Lieferengpässe, aber die Wartezeiten waren schon ausgeprägt lange, ne?
Ja, man könnte auch sagen, gut Ding will Weile haben. nein, das war aber in der Tat so. Ich glaube, das war ein globales Phänomen, was wir gesehen haben, dass viele einfach Peloton, unsere Bikes, das Original Bike, das Bike Plus, als Lösung für ihr, sag ich mal, ihr Fitnessproblem identifiziert haben. Und das kam natürlich auch noch, ein weiteres Problem ist natürlich auf der Supply-Seite, auf der Herstellungsseite. Das heißt, wir waren auch nicht frei von, von Lieferketten-Issues. Ja. Alle wollten Displays haben, alle wollen Chips haben. Es hält ja weiterhin an. Plus dann nochmal Themen wie Transport. Also ich würde jetzt lügen, würde ich sagen, dass im Suezkanal nicht auch ein paar Container vom Peloton-Bike standen.
Ja klar, das verstehe ich. Dennoch, jetzt, wenn man geguckt hat, was so die Brutto-Spendings waren, sah es so aus für den Interessierten, dass ihr weiterhin Vollgas gegeben habt auf der Kommunikation.
Immer. Ganz oder gar nicht. Also du hast es ja gesagt, wir sind in den Markt reingekommen, was kein Spinning-Heritage hat, was Boutique-Fitness auch vergleichsweise ein neues Konzept hat. Das heißt, wir waren auch weiterhin zu dem Zeitpunkt, halt haben wir gesagt, hey, wir müssen erstmal die Marke aufbauen, wirklich erstmal erzählen, was Peloton ist, für was wir stehen, was die Werte sind, was die Values sind und die Benefits. Und mittlerweile haben wir das ein bisschen differenziert, jetzt im zweiten Jahr, wo es auch sehr, sehr stark nochmal in die Education-Richtung geht, also im Sinne von, was macht eigentlich Peloton, ein Bike mit mir über die Zeit, wie kann ich davon profitieren, persönlich, Fitnesslevel und so weiter und so fort. Und ich glaube, das haben wir ganz gut gemanagt, aus meiner Sicht.
Ihr habt ja, du hast ja auch in der Einlassungsfolge über eure Kundenwerte und auch so Andeutungen über die Kundenakquisitionskosten gegeben. Wie hat denn sich das seither entwickelt? Gab's da ein Update?
Ich versuche immer so zu sagen, hier, liebes Team, irgendwann wollen wir profitabel sein. Also da haben wir natürlich ein Auge drauf im Sinne von, wie die Acquisition Costs sich entwickeln. Korreliert natürlich sehr auch direkt mit der Markenbekanntheit. Ich sage jetzt keine konkrete Zahl, aber unser Ziel ist schon, die sukzessiv, ähnlich wie wir es in UK gesehen haben, Kanada und USA natürlich auch weiter nach unten zu treiben und dann entsprechende Effizienzen auch zu heben.
Dennoch kann man, also jetzt würde es aus meiner Sicht nur Sinn machen, so ein großes Spending aufrechtzuerhalten bei aller Markenthematik, trotz Stores zu Lieferschwierigkeiten, weil ihr natürlich auch die Markteintrittsbarrieren für alle möglichen eventuellen Herausforderer auch so hoch macht, dass vermutlich auf Sicht keiner, darf man nicht sagen. Momentan sind viele gut finanziert, aber die Hürden für die Nummer 2 oder 3 in diesem Markt sind natürlich jetzt auch extrem hoch durch euch, richtig?
Ja, es ist natürlich ein sehr, sehr schnell wachsender Markt und wir wollen möglichst einen großen Share davon haben.
Diplomatisch gesagt. Ja, aber ist gut, hast du richtig. Nee, hast du recht.
Besser direkt als irgendwie Fluffy mit der Antwort um die Ecke kommen.
Das schätze ich auch an dir. Okay, also Lockdown, Lieferengpässe, Nachfrage vermutlich ungebrochen hoch. Es gab ja schon angekündigt, die Weiterentwicklung, also neue Produktlinien. Was war, also ich nur mal zur Erinnerung, die Hypothese ist doch schon, dass eure Member beide Produkte nutzen, oder ist das entweder oder? Was ist die Hypothese?
Wenn du beide Produkte meinst du Bike und App oder meinst du Bike und Bike? Das macht
nee, Bike und Tread.
Ach so, okay. gut, für das Thread, das ist ja noch frisch geboren oder neu geboren sozusagen. Seit 2 Wochen gibt es uns im Verkauf. Wir haben natürlich in Deutschland, wir sehen natürlich schon so, dass ein Großteil unserer Kunden sind erstmal auch Peloton-Bestandskunden, die gesagt haben, hey, wir sind komplett von diesem Konzept begeistert und wir holen uns jetzt auch das Thread. Viele davon waren nie Runner, probieren sie jetzt auch ein Stück weit aus. Mhm. Nichtsdestotrotz, unsere Idee ist natürlich, hier wirklich groß aufzuschlagen, sprich auch neue Kundengruppen zu akquirieren. Deutschland ist ein Runner-Markt, das weiß, glaube ich, jeder. Mhm. Dafür haben wir dieses Produkt auch in den Start gebracht.
Mhm. Was war denn jetzt so deine Erfahrung mit diesem neuen Produkt? Das hat sich ja in Amerika durch eine relativ, sagen wir mal, herausfordernde Historie angekündigt. Was hat das für dich mit dem deutschen Markt bedeutet?
Wir hatten ein bisschen mehr Zeit. Ursprüngliche Timing sah ein bisschen anders aus. Wir hatten für uns immer den Anspruch, das beste Produkt in den Markt reinzubekommen. Sprich, best heißt nicht nur von der Hardware, Software oder was auch immer, sondern es heißt auch, entsprechende Instructor zu haben und auch schon Content zu haben. Mhm. Mit den, du hast es ja angesprochen, und da muss man auch nicht um den heißen Brei drumherum reden, mit dem Rückruf, den wir gesehen haben von dem Thread Plus und dem Thread in USA und UK, haben wir auch nochmal so ein Check gehabt, ist das Produkt jetzt schon wirklich so perfekt? Und ich wage jetzt zu behaupten, dass wir, glaube ich, mit den technischen Lösungen, die wir jetzt implementiert haben, auch für Deutschland, das sicherste Thread mit im Markt haben. Mhm. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Story, gerade für den Deutschen, der auf TÜV-Siegel und Stiftung Warentest abfliegt.
Ist es fair zu sagen, dass die Erfahrung mit dem Thread in den letzten 12 Monaten eine der größten Krisen in der kurzen, so groß ist die Peloton-Geschichte ja gar nicht, aber in der kürzeren Geschichte von Peloton ist? Krise ist jetzt ein fieses Wort für so ein erfolgsverwöhntes Unternehmen. Aber sagen wir mal so, es gab da jetzt, also vielleicht habe ich jetzt zu sehr auf den Börsenkurs geguckt, so. Aber es gab schon bessere Nachrichten über euch.
Das stimmt. Grundsätzlich, was ich immer sage, ist natürlich extrem bedauerlich, was passiert ist. Mhm. Also diese ganzen Zwischenfälle. Was ich aber explizit gut finde, ist, dass wir auch diesen Fehler eingestehen. Mhm. Dass wir sagen, wir treten halt auf und sagen, hey, an der Stelle hätten wir es besser machen können. Das heißt, wir holen die Produkte zurück aus dem Markt. Mhm. Wir gehen nochmal die gesamte Freigabe-Approval mit den entsprechenden Behörden versuchen, eine bessere Lösung auf die Reise zu schicken oder in das Produkt zu implementieren. Und ich glaube, das ist was wir sehr offen auch gespielt haben. Und ich glaube, das macht uns auch ein Stück weit unique, dass wir jetzt nicht Fehler verstecken oder nicht darüber reden, sondern dass wir halt wirklich auch unsere Community auch mitnehmen.
Mhm. Okay. Die jetzt abgesehen von der Produktweiterentwicklung, der Roadmap, die ihr habt, was hat sich im Kerngeschäft, wenn man das so sagen kann, was hat sich da verändert? Was sind so deine Learnings? Was waren steinige Erfahrungen, steinige Wege? Was ist vielleicht auch leichter von der Hand gegangen, als du es erwartet hättest?
Ich glaube, wir haben sehr, sehr schnell nochmal auf Veränderungen reagiert. Also wir haben relativ zeitnah zum zweiten oder dritten Lockdown, je nachdem, es geschafft, das gesamte Retail-Team auf, Virtual Showrooming umzustellen, sodass sie halt weiter verkaufen konnten, das Bike demonstrieren konnten für diejenigen, die sich am Rechner interessiert haben über das Mobiltelefon. Also es war ein komplett neues Konzept für uns, haben wir vorhin nie getestet, hat aber sehr, sehr gut für uns funktioniert. Das war gut. Ich glaube, wir haben sehr, sehr gut davon profitiert, was wir halt schon in der ersten Welle getestet haben und das nochmal verfeinert. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich glaube, wir haben Lehrgeld bezahlt, was das Thema Support zum Beispiel angeht. Also sprich mit den langen Wartezeiten, das Kommunikationsaufkommen, das Ticketaufkommen. Da hätte ich mir schnellere Response-Zeiten auch gewünscht, auch intern im Sinne von innerhalb von, 24 Stunden mindestens. Das hat teilweise dann doch deutlich länger gedauert. Mhm. Und das, so ein Apparat dann in die Richtung zu pushen, dass wir da wieder die gewohnte Peloton-Qualität abliefern, das war sicher das große Learning und das relativ viel Effort auch gebraucht.
Wie tauscht ihr euch auf der internationalen Basis aus? Gibt's da so eine Art Erfahrung, Selbsthilfegruppe, wo ihr eure Erfahrungen irgendwie teilen könnt und auch Strategien und Taktiken zur Lösung, oder kämpft da jeder für sich?
Wir sind ja noch ein relativ kleines internationales Team. Das heißt, wir sind ja jetzt UK, Kanada, Deutschland, Australien. Mhm. Australien jetzt seit Mitte dieses Jahres mit Teil von Peloton.
Aber ihr habt vermutlich alle das gleiche Problem, ne? Ihr müsst ja US-zentralisiert sein in der Ursprungsgenese. Das heißt, alle, die nicht US sind, da haben wir vermutlich ähnliche Herausforderungen.
Ja, jeder hat einen anderen, sag ich mal, Reifegrad, was immer sehr, sehr gut ist. Das ist, Australien schaut jetzt sehr, sehr genau, was Deutschland gemacht hat. Wir schauen weiterhin, was UK gemacht hat und UK schaut, was Kanada gemacht hat. Wir haben, ich sehe mich ja selbst immer mehr als Teil eines internationalen Teams, in dem ich ein Stück weit für Deutschland verantwortlich bin, versus ich sehe mich nur rein als Deutscher. Von der Seite gibt es einen sehr, sehr, also wir haben unseren regelmäßigen Austausch mit dem International Leadership, wo genau solche Sachen halt diskutiert werden. Learnings, Insights, was können wir gemeinsam machen, was sind Dinge, die wir auch eskalieren müssen, bis hin zu, ich glaube, wir haben diverse Quizabende dann in der Lockdown-Zeit dann auch mit den Familien wirklich vom Bildschirm verbracht.
Mhm. Krass, ja, sehr gut. Die hat sich über die Monate, die jetzt so hinzugekommen sind, noch etwas auf der Churn-Seite getan. Das ist so eine meiner Highlights, Erkenntnissen aus der vorigen Folge mit dir, ist, dass ihr ihr habt ja die Chance, dass ihr nicht nur eine Produktcompany seid, sondern auch eine Software-Company. Mhm. Das heißt, ihr könnt im Grunde Nutzungsintensität monitoren, was ja der Traum eines jeden reinen Transaktionsanbieters ist, dass ihr wirklich sehen kann, was mit dem Produkt passiert.
Ja.
Du hast damals von einer sehr hohen Nutzungsfrequenz auch nach 12, 18 Monaten gesprochen. Jetzt sind wir ein bisschen weitergegangen, auch gerade im deutschen Markt. Gibt es da irgendwelche Updates, irgendwas Berichtenswertes?
Global gesehen sind wir fast bei 6 Millionen Member. Also das ist, glaube ich, so nimmt das alles vorweg. Churn weiterhin kein Thema für uns. Das zeichnet uns, glaube ich, aus, das Produkt, dass wir glauben dran und die Community glaubt dran. Wir hatten großartige Member-Events, das muss man vielleicht dazu sagen. Also im Sinne von, wir haben ja das jährliche Homecoming, also aus der Community inszeniertes Event, dass wir dieses Jahr virtuell haben stattfinden lassen, 400.000 Teilnehmer. Das war so ein bisschen vergleichbar mit der Apple Keynote, wo wir halt Neuigkeiten vorgestellt haben. Das ist, glaube ich, nicht so schlecht. In Deutschland, das ist ja so mein sag ich mal, Eye-Opening-Erlebnis, das hatten wir im August, haben unsere German Ladies und die German Gents auch ihr eigenes Homecoming organisiert. Knapp, nicht ganz 400.000, knapp über 200. Keine weiteren Nullen, aber trotzdem, es war wie erster Tag in der Schule. Ja. Es fühlte sich an wie so ein Online-Dating trifft Real World, sage ich immer. Einfach die verschiedenen Geschichten zu hören und war für mich wahnsinnig aufregend, die verschiedenen Erlebnisse mit Peloton zu hören, wie Peloton dem einen, sage ich mal, das Leben gerettet hat, weil ansonsten wäre er verrückt geworden in seinen eigenen vier Wänden, bis hin zu, ich habe ein Fitness-Level erreicht, was ich noch nie hatte in meinem Leben.
Ja, also das spricht auch für diesen Community-Aspekt, den ihr auch in den nationalen, lokalen Märkten irgendwie aufrechterhalten könnt. Auf der Content-Seite, ihr habt die Instructor, die, glaube ich, ganz wichtig als Content-Geber sind und auch als Identifikation mit den lokalen Märkten. Was gab es denn da in den letzten 12 Monaten? War da irgendwas los?
Oh, so ein bisschen. ich glaube, als wir letztes Jahr gesprochen haben, da hatten wir noch 2 Instructor. Kann das sein?
Ja, ich glaube, ja.
Okay. Mittlerweile stehen wir bei 7.
Ja, ich glaube, Irene und Erik waren das, ne?
Irene und Erik waren zu dem Zeitpunkt, dann sind noch weitere hinzugekommen. Irene hat uns leider verlassen, sie ist nicht mehr dabei. Auf der anderen Seite, das ist die traurige Nachricht, auf der anderen Seite freuen wir uns natürlich extrem, dass sie jetzt Mutter wird.
Oh, Glückwunsch.
Ja,
das war so das Peloton-Gesicht in Deutschland, oder? Weil die war in,
sie
in
war
den,
unsere erste.
In den Spots.
Erste Instructorin, hat praktisch die Geschichte hiermit angestoßen im deutschen Markt und deswegen freut es mich, dass sie jetzt halt, dass sie jetzt Mutter wird, eine andere Geschichte weitererzählt und es gibt ja weiterhin Kontakt zu ihr und von der Seite alles gut. Freut uns sehr.
In den Staaten sind die Instructor ja richtige Stars mit einer Reichweite, dagegen ist die alte TV-Reichweite echt ein Witz. Das ist ja phänomenal, mit einer ganz engen Bindung. Gibt es da auch eine gewisse Abhängigkeit, jetzt mal aus der Sicht des Systemanbieters, also der Plattform, die ihr darstellt? Ihr macht diese Stars groß. Also ich frage deshalb, weil es gibt zum Beispiel das ähnliche Phänomen, gibt es jetzt bei den Fußballvereinen und den Fußballstars. Ne? Gibt es so die Frage, wem gehört denn eigentlich das Instagram? So ein bisschen so die IP-Fragestellung, die dann immer sind. Plus, dass ihr habt ja zudem auch noch Merch. Auf der Merch-Seite ist ja auch, glaube ich, viel passiert. Aber wie viel Management-Attention geht denn auf diese Frage hin?
Sehr viel, weil es Teil unserer Erfolgsstory ist. Das heißt, ohne den Instructor, ohne den Content, der täglich produziert wird, würde das ganze Konstrukt ja nicht funktionieren. Deswegen, ich glaube, unsere Instructor haben da wird sehr viel Aufmerksamkeit auf sie gelegt, dass sie wirklich das perfekte Arbeitsumfeld für sich haben. Also wir haben jetzt auch ein neues Studio mittlerweile in London, wunderschön. Mhm. Also zumindest, was ich gesehen habe von den Bildern, rein durfte ich noch nicht. Mhm. Und
bist du nicht systemkritisch? Darfst du,
nein, aber das
ist. Du machst jetzt nicht rein, du darfst nicht rein ins Studio oder nicht rein in die Vereinigten Staaten von Amerika?
Nee, nach London. Ich durfte nicht rein wegen Covid. Also jeder, der da reinkommt, muss ja hundertfach getestet sein, denn wir wollen ja weiter produzieren und kein Superspreader-Event da erzeugen. Ja, die Instructor, ich glaube, die bekommen sehr, sehr viel Liebe von uns, und was auch sehr, sehr gut ist. Und ich glaube, die fühlen sich alle sehr, sehr wohl. Also im Hinblick auf, was sie machen können, wie sie sich ausleben können, aber auch, was sie für Möglichkeiten außerhalb von Peloton dadurch bekommen, welche Sichtbarkeit auf einmal.
Ich finde das so krass, wie oft so deutlich wird an eurer Erfolgsstory, könnte man sagen, das sind so wirklich wie einzelne Kapitel des modernen Online-Marketing-Playbooks. Also wie zum Beispiel die Identifikation von Marken über Menschen, über echte, authentische Menschen und nicht irgendwelche gecasteten Schauspieler, die für 30 Sekunden einfach mal ihr Gesicht hergegeben haben, sondern dass das bei euch die echten Instructor sind, die verhältnismäßig, ich weiß nicht, wie viel ihr da skriptet, aber es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr natürlich. Also ich folge eher so den britischen Kandidatinnen und Kandidaten.
Moment.
Ja, doch. Ja, naja.
Alles gut.
Ja, ich habe mir mit der Marke schon geliebäugelt, bevor wir überhaupt im deutschen Markt
waren. Okay.
Vielleicht ist das auch schon so eine Vorgeschichte. Aber die finde ich super authentisch.
Ja.
Ja. Und das finde ich, das ist ja ein Geheimnis, also ein offenes Geheimnis für ganz viele Playbooks, dass authentische Kommunikation mit Identifikationsperson, egal ob es der CEO, die CEO oder halt ein Instructor ist, oder? Was ist eigentlich das weibliche Pendant für Instructor, Instructoress? Man muss ja schon, also ich finde dieses Gender ausgeglichene Formulieren ist ja etwas, an dem ich versuche zu arbeiten.
Ich auch.
Die Hörerinnen und Hörer mögen es mir verzeihen, ich glaube, das ist manchmal eine ganz schöne Herausforderung, mir zuzuhören. Aber es gibt auch noch viel zu lernen, ne? Also Instructor im Englischen.
Mhm.
Na gut.
Das wird eine Sackgasse für uns beide.
Also auf jeden Fall authentische Kommunikation von engagierten, authentisch handelnden Menschen mit einer Marke. Und na gut, damit dann auch die bedingte Abhängigkeit, die dann auf einmal eine Marke von Köpfen hat. Ne?
Ja, wir haben, glaube ich, noch den großen Vorteil, dass wir sehr, sehr eng sind als Team. Wir sind, mittlerweile sind wir zwar über 200 Leute hier in Deutschland, aber zum Beispiel so ein Erik, wenn ich ihn jetzt rauspicke als Instructor, der ist jetzt nicht weit weg für uns, sondern da gibt es auch, mit ihm kann man auch sehr, sehr gut Dinge entwickeln. Nicht umsonst ist er zum Beispiel bei den sämtlichen DFB Academy Team, da ist immer Feuer und Flamme. Er ist ein großer Fußballfan und sowas, und da ist er halt, dann macht er sich auch Zeit oder macht Platz in seinem Kalender, in seinem Produktionsplan, um wirklich auch solche Konzepte gemeinsam mit dem Marketing-Team weiterzuentwickeln.
Mhm. Super, das ist ein super Stichwort. Kooperation und also auf der inhaltlichen Seite, also DFB Academy als Stichwort, aber auch Kooperation mit Merch. Also da gab es ja auch, glaube ich, eine Entwicklung, da bin ich total gespannt zu hören, was da die wirtschaftlichen Erwägungen dahinter sind und auch die Erfahrung. Fangen wir mal mit den Kooperationen auf der Academy-Seite an.
Ja.
Was war die Idee dahinter und was bringt es euch?
Ja, die Idee geht relativ weit zurück. Oliver Bierhoff war, glaube ich, das war so eine Nordamerika-Tour vor ein paar Jahren. Und dann ist er mit Peloton in Kontakt getreten. Zu dem Zeitpunkt hat er schon die DFB Academy geleitet oder sie war unter ihm. Und sein Ansatz war immer, die neuesten Technologien praktisch in den Trainingsalltag zu implementieren. So sind die Gespräche letztendlich entstanden. Und dann hat er gehört, dass halt Peloton nach Deutschland kommt. Und wir haben gesagt, DFB Academy, das ist natürlich ein extrem kreditbarer Partner. Mit dem würden wir gerne zusammenarbeiten, weil er kann uns auch wieder was zurückgeben, sei es jetzt mit den besten Trainern zusammenzuarbeiten, die wiederum dann Einfluss haben können, was zum Beispiel Erik auch macht. Und so ist das Ganze gestartet. Und wir haben jetzt einige Aktionen mittlerweile schon gemacht, sei es jetzt irgendwelche Collections gemacht, sei es jetzt Special Stunts gemacht, auch im Zuge des letzten großen Fußballturniers. Das ist ein, darf ich nicht so laut sagen, aus rechten Gründen, glaube ich.
Das letzte große Fußball. Ich weiß gar nicht, was du meinst, aber das ist vermutlich so ein Lizenz-Ding, ja.
Könnte sein,
gab's da ein Fußballturnier?
Ja, habe ich gehört. Ich,
ein internationales, oder?
Ja, ja. Nicht auf den Ascheplatz hier um die Ecke. Also das wird auch immer weitergehen. Das ist für uns ein spannendes Thema. Wir arbeiten sehr, sehr eng auch mit den DFB, mit dem Frauenteam zum Beispiel zusammen, mit einigen, mit den Headcoaches und so weiter und so fort. Also die Pipeline relativ relativ voll und das ist für uns sehr, sehr interessant, weil wir natürlich dann auch wiederum zum Beispiel auch in diese gesamte Fußball-Community mit reinkommen, bis hin zum, sag ich mal, ambitionierten Kreisliga-Kicker.
Mhm. So, und auf eurem Weg in immer tiefer in die Wertschöpfung um Sport und mit Sport einzusteigen, habt ihr natürlich auch die richtigen, nicht nur die richtige Ausrüstung, die richtige Hardware, sondern auch Textilien, die nicht nur gut aussehen, sondern vermutlich funktional mich auch nochmal meinem Ziel dramatisch weiterbringen. Ihr habt in meiner Wahrnehmung am Anfang wart ihr mit Nike unterwegs?
Seit dann Lululemon hatten wir, ja. Also das ist so meine Geschichte, seitdem ja. ich dabei bin. Ja. Und das waren immer so sogenannte Capsule Collections. Ja. Dann gab es eine tiefgreifende Kooperation mit Lululemon. Und dieses Jahr haben wir mit Adidas gestartet. Mhm. Und aber vielleicht zwei. Ich sehe gerade, du hast jetzt aber keine Peloton, keine Peloton Outfit an.
Nee, kann ich mir gar nicht.
Falsche Antwort. Okay, nein, aber die Historie von Apparel ist ja geht da darauf zurück, dass so ein Wunsch aus der Community war. Ja. Also kann Peloton nicht irgendwas anbieten im Sinne von, sei es jetzt Shirts, sei es jetzt irgendwelche Hosen oder was auch immer, was ich bei meinem Workout tragen kann. Und ja. so ist ursprünglich mal die Idee entstanden, okay, dann machen wir halt was. Ja. Aber wir wollen es halt so machen, dass es wirklich gut ist und dass es nicht so ein, sag ich mal, so ein Baumwollshirt wird, was ich nach dem dritten Mal waschen wieder direkt entsorgen kann.
Ja.
Und jetzt über die Jahre ist es sehr schön gewachsen aus meiner Sicht. Jetzt haben wir auch wirklich sehr, sehr schöne Partnerschaften mit Adidas. Mhm. Da war jetzt im Frühjahr die erste Kollektion, die sicherlich auch ein Stück weit unsere Marke nochmal schön unterstrichen hat. Also sehr darauf einzahlen, dass wir sind sehr, sehr diverse, sprich, es gab alle Größen bis hin zu den extra großen Größen, mhm. weil das ist ein schöner Querschnitt durch unsere Community. Mhm. Jetzt haben wir vor 2 Wochen unsere Private Label rausgebracht, also die eigene Peloton-Kollektion.
Ja.
Okay. Ja. Und das ist natürlich ein sehr junges Pflänzchen noch, aber da sind wir sehr, sehr happy, wie das aufgenommen wird, was das Feedback auch unserer Community ist. Und da wird es sicherlich noch mehr geben.
Ich finde, daran merkt man schön, wie ihr es geschafft habt in den kurzen, also in diesem kurzen Zeitraum. Ne? Ich meine, es ist sehr schwer. Die mhm. Company-Peloton gibt es ja schon deutlich.
Ein bisschen länger,
aber so mal in meiner Wahrnehmung, ihr seid so für mich so vor 4, 5 Jahren auf mhm. irgendwie als Phänomen aufs Radar gekommen und vor 3 Jahren so richtig intensiv. So. Ja. Und jetzt kann man ja wirklich sagen, ich weiß gar nicht mehr, wer sozusagen dann Herr des Verfahrens ist, mhm. aber ihr seid von der Nische zu einem absoluten internationalen Player, der halt auch mit den großen Brands vermutlich auf Augenhöhe kommunizieren könnt, um diese Lizenzkooperationsdeals dann einzutüten.
Ich würde es eher sagen, dass es eine gewisse Wertschätzung aus dem Hause Adidas im Sinne mhm. von so, hier ist ein Player, mit dem würden wir ganz zusammenarbeiten, mhm. vice versa auch aus unserer Sicht. Mhm. Ich würde uns jetzt noch nicht auf dem Level von Nike oder Adidas sehen. Ich glaube, die haben nochmal eine ganz andere Erfahrung im Sinne von was wirklich Sportswear und Kollektionen angeht. Ja. Aber es ist sehr, sehr schön, weil es natürlich auch sehr, sehr motivierend und befruchtend ist, an solchen Dingen zu arbeiten. Und wie gesagt, uns freut immer in erster Linie auch das Konsumentenfeedback oder das Memberfeedback. Und das war, sag ich mal, zu 100% sehr, sehr positiv.
Jetzt mal ganz kurz, habe ich das geträumt mit Nike oder war das im amerikanischen Markt und du spielst jetzt einfach nur über den deutschen Markt?
Das kann vor meiner Zeit gewesen sein. Ja. Ne?
Also okay. Alles klar, vielleicht verwechsel ich auch, weil ich finde ja wirklich, ihr habt so viele Ähnlichkeiten mit Apple als Brand. das kann aber auch so eine Scott Galloway-Übertragung sein, die ich mache. Und damals war ja auch die erste große Sport-Kooperation zwischen iTunes und, kannst du noch dich daran erinnern, dass es diesen Beschleunigungssensor gab, den du in die Fußsohle reindrücken konntest und mhm. dann mit deinem mhm. iPod connecten konntest, weil damals es noch kein gutes GPS normal, ich glaube, das iPhone war noch gar nicht erfunden.
Das kann gut sein. Oh, das ist auch schon ein bisschen her, ne?
Das riecht, verstehst du, wie lange ist das her?
Ich kann es dir sagen, weil ich habe damals für Coca-Cola gearbeitet und da gab es diese aus meiner Sicht immer noch großartige Plattform Coke Fridge und da war der Shop, wo du deine Coins einlösen konntest gegen Gutscheine aus dem iTunes Store.
Ja.
Ich glaube, das war 2006, 2007.
Siehst du, und das sind dann noch keine 15 Jahre, also gerade mal 15 Jahre. Ne?
Ja.
Ich würde auch sagen, ich hatte noch ein iTunes-Chips, diesen.
Genau.
Den Chip hatte ich noch 2007 oder 2008 in meiner Laufsohle. Gut, okay, 15 Jahre, Entschuldigung, das ist ja gar nichts.
Ja, gut.
Wie geht's für euch weiter? Was steht jetzt an, wenn wir jetzt im November 2022 das dritte Follow-up machen, was werden wir dann erreicht haben?
Da hoffe ich hier natürlich eine sehr, sehr große Running-Community präsentieren zu können. Mhm. Und das betrifft jetzt nicht nur die Anzahl der zukünftigen Instructor, sondern natürlich auch eine schöne Community mit eigenen Geschichten, genauso wie es letztendlich auch die Bike-Community schreibt. Wir werden weiter investieren, also sprich, ich sage mal zu meinem Team auch intern so, wenn jemand über Fitness spricht, dann muss es nur eine Armlänge weg sein. Mhm. Ist ein bisschen abgewandelt von Coca-Cola. Mhm. Deswegen werden wir halt auch noch weitere Stores eröffnen. Nürnberg ist jetzt der nächste, jetzt im kommenden Monat. Dann sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt, erstmal für dieses Jahr, was wir uns vorgenommen haben. Es kann gut sein, dass wir noch weiter in Logistik auch investieren. Sprich, wir haben ja bereits schon 4 eigene Warehouses. Mhm. Das sind erstmal die großen Milestones. Und dann werden wir uns natürlich jetzt erstmal sehr, sehr stark fokussieren auf die kommende Peak-Season, die letztendlich jetzt langsam beginnt und im Januar, Februar letztendlich anhalten wird. Und da wird es 1-2 gute Geschichten ergeben.
Ja, ich nehme auch an, dass ihr weiterhin auf der Content-Seite Gas geben werdet. Ja. Ihr habt ein Studio in London?
Wir haben ein Studio in London, ein brandneues. Mhm. Dann haben wir ein brandneues in New York. Mhm. Also wir hoffen natürlich auch jetzt mit diesen Travel Restrictions, die dann fallen werden ab November, halt auch nochmal einen besseren Austausch hinzubekommen zwischen den beiden Studios, zwischen den verschiedenen Faktor-Teams, dass man sich auch mal wieder sieht. Mhm. Und vielleicht auch Dinge nochmal gemeinsam macht. Ich bin immer ein großer Fan von, sage ich mal, auch Klassen, die produziert werden, die jetzt so einen spezifischen kulturellen Aufhänger haben, sei es jetzt ein klassischer, oder sei es jetzt so ein Artist-Ride beispielsweise oder an so ein bestimmtes Event gekoppelt, wie wir zum Beispiel den Ride hatten zur Wiedervereinigung. Mhm. Und da wird es auf jeden Fall weiterhin sehr viele spannende Geschichten geben für unsere Member.
Wie viel 100.000 oder Millionen Member im deutschsprachigen Raum brauchst du denn, damit du ein Studio im deutschsprachigen Raum, zum Beispiel in Berlin, aufmachst? Oder ist das eine total bescheuerte Idee?
Ich glaube, unseren Instructoren geht es sehr, sehr gut in London. Also es ist jetzt so, da habe ich noch keinen gehört, der sich beschwert hat, wir brauchen unbedingt in Deutschland was. Es gibt aber in der Tat ein ganz kleines Fallback-Studio, mhm, auch in München oder in München, einfach vor dem Hintergrund. Das hat uns Covid gelehrt, immer was in der Hinterhand zu haben, für den Fall, dass Reisen mit eingeschränkt werden oder etc. pp. Das ist irgendwo im Hinterkopf, sagen wir immer, wie viel können wir jetzt wirklich aus den existierenden Studios jetzt produzieren, wo ist da der Tipping Point, wo brauchen wir das, aber aktuell ist es für mich jetzt kein extrem kritisches Thema, wenn du mich fragst, wie viel Member ich haben will in Deutschland, weil das war der erste Teil der Frage. Ich sage immer, mich würde es glücklich schätzen, wenn ich sage, in jedem Haushalt in Deutschland mit einer gewissen Affinität für Sport sollte irgendwas von Peloton stehen.
Das sind ja nur 35 Millionen oder so.
Ja,
oder?
Aber das ist zumindest ambitioniert, weil ich glaube, da haben wir sehr, sehr viel richtig gemacht.
Okay, da zählst du dann auch die Apps mit rein?
Da zähle ich auch die Apps da rein, okay, richtig.
So würde ich sagen, wirklich sehr ambitioniert, wenn das auch mit Hardware gehen soll. Auf der Pricing-Seite, gibt es da irgendwas Neues? Ich war ja überrascht, dass ihr das Discount ist vermutlich nicht das Wort, was du gerne hören möchtest, aber ich war überrascht, wie eure Pricing-Strategie sich darstellt, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Ja.
Ja, okay.
Ich hätte erwartet, dass ihr weiterhin euren Preis hochhaltet. Mhm. Und vielleicht habt ihr es auch getan und ich habe es einfach nur anders interpretiert.
Nein, wir haben in der Tat an den Preisen geschraubt. Mhm. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir für uns als Firma gesagt haben, Fitness hat sehr viel mit Demokratisierung zu tun. Das heißt, wir wollen halt auch bestimmte Skaleneffekte weitergeben. Also wir haben zum Beispiel seit Januar diesen Jahres unseren Output versechsfacht. Das lässt uns mal wieder ganz andere Spielhebel in Bewegung setzen, so dass wir gesagt haben, wir nehmen das Preis für das Original Bike wird signifikant gesenkt. Auch das Bike Plus konnten wir eine leichtere Preissenkung realisieren und einfach vor dem Hintergrund, ja, wir machen das und damit erschließen wir uns auch wieder neue Zielgruppen, die vielleicht vorher gesagt haben, das ist mir vielleicht ein bisschen viel jetzt aber sagen, hey, jetzt ist Peloton irgendwie eine Reichweite für mich und ich leiste mir das jetzt einfach.
Ich glaube, die Verfechter der reinen Lehre, die haben sich gewundert, weil das eher Hochpreis/Luxus-Segment sowas ja nicht kennt. Man könnte jetzt auch sagen, es gab auch Skaleneffekte beim iPhone, um dieses oft zitierte Bild zu benutzen. Und trotzdem ist der Durchschnittspreis eines iPhones in den letzten 5 Jahren eher um größer 25% gestiegen. Und wenn man die Einzelkomponenten noch dazu rechnet, also Arbeitsspeicher etc., dann sogar noch deutlich mehr. Ja. Ihr seid einen anderen Weg gegangen.
Richtig.
ja, gut, es ist eine Entscheidung.
Die Zukunft wird zeigen, ob das richtig war oder falsch. Ich glaube daran, dass es richtig ist, und es ist auch so, was wir aus dem Markt rausnehmen. Also ich habe da
ein gutes Gefühl. Auf dem Weg zu 35 Millionen Kontaktpunkten allein im deutschen Markt ist das sicherlich etwas, was man machen kann, ohne dass es deshalb gleich schon heißt, dass irgendwie an Grenzen kommt, was die Absatzmöglichkeit. Wenn es Grenzen gibt für euch, wenn wir jetzt sagen, okay, wenn es Herausforderungen gibt bis zum Oktober, November 2022, was könnten die sein? Also was sind so mögliche Wolken am Horizont, die du gerne umschiffen möchtest?
Ich glaube, das größte Problem, was wir auch für uns sehen als Firma, ist immer so, zum Supertanker zu werden. Mhm. Was wir für uns festgestellt haben, es geht immer Speed, Scale, Simplicity, sagen wir mal so schön. Wir müssen halt weiterhin schnell bleiben. Wir sind ein paar tausend Mitarbeiter um die gesamte Welt jetzt verteilt. Und es ist ein sehr innovationsgetriebenes Thema. Man muss schnell sein, man muss halt bestimmte Risiken auch eingehen. Ich bin jetzt auch nicht der größte Freund davon, immer 100% Lösungen abzugeben. Mhm. Manchmal reichen auch 95 oder 98%. Mhm. Und das noch sehr viel stärker in die Kultur, in ein schnell wachsendes Team zu verinnerlichen und das auch als Teil der DNA einzubinden. Mhm. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung.
Ja, interessant. Also finde ich total nachvollziehbar. Ich drücke euch die Daumen, dass das nicht passiert. Ja. Gibt es eine Gefahr, dass eine Company mit US-amerikanischer Prägung, ohne das jetzt werten zu wollen, sich selbst im Weg steht, wenn es darum geht, globale Weiterentwicklung wirklich mit der angemessenen Geschwindigkeit und Qualität durchzubringen? Ist das eine Herausforderung?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, Großteil meines Tages ist...
Ich habe gerade die Augen vor.
Großteil meines Tages ist natürlich auch so, dieses Brückenbauen, sprich zu unseren globalen Kollegen, ihnen darauf hinzuweisen, was bedeutet es eigentlich für Europa, was bedeutet es für Deutschland und dass man halt diesen Erziehungsauftrag letztendlich auch wahrnimmt, sodass man nicht immer rein aus der nordamerikanischen Brille Dinge entwickelt und vorantreibt, sondern sehr, sehr stark immer holistisch denkt. Was ist eigentlich so der globale Konsument, den wir versuchen, von unseren Produkten zu überzeugen?
Was kannst du als Chef in deiner Region tun, um ausreichend Gehör bei deinen US-amerikanischen Kolleginnen und Kollegen zu kriegen?
Ich habe einen guten Chef.
Und der hört dir zu?
Sehr gern. Ja. Ja, wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Und wir haben auch relativ kurze Hierarchien. Das heißt, es ist jetzt nicht weit zu unserem Gründer, CEO John Foley. Es ist... Dadurch, dass wir halt so international aufgestellt sind, hat man auch sehr, sehr schnell Zugriff auf die verschiedenen Funktionen und zu den entsprechenden, sag ich mal, Verantwortlichkeiten aus den Funktionen heraus. Also da habe ich jetzt wenig Bedenken, eigentlich keine Bedenken.
Okay, schön. Gut, das macht Mut. Also ich muss mir keine Sorgen um euch machen, aber das finde ich eine schöne Perspektive. Meine Abschlussfrage rückblickend, die letzten 12, 18, 24 Monate, du bist drin. Was war deine beste und was war deine schlechteste Entscheidung?
Schlechteste Entscheidungen waren ein paar Aktieninvestments. Ich will jetzt keine Namen sagen.
Die du gemacht hast oder die du nicht gemacht hast?
Beides. Mhm. Aber die ich nicht gemacht habe, das ist so, sag ich mal, okay, das ist, muss man nicht erwähnen. Aber ich halte es jetzt so, ne, wie die Börsianer mal sagen, kaufen, halten und dann die Zukunft wird zeigen, ob das jetzt wirklich ein Fehler war.
Du konntest dir nicht vorstellen, dass Banken und Telekommunikations- oder Luftfahrtgesellschaften auch nach unten gehen können?
Nee, überhaupt nicht. Also
okay.
Und gut war, jetzt finde ich einen guten Bogen zu meiner Frau wieder. Sie ist ja so sie inspiriert mich ja zu ganz vielen Dingen. Wir hatten einen wirklich traumhaften Urlaub Anfang des Jahres. Sie hatte Geburtstag, einen runden Geburtstag. Wir haben wirklich das ganz kleine Fenster genutzt, wo man reisen konnte und waren in der Dominikanischen Republik.
Schön. Wie lange wart ihr da?
2,5 Wochen etwa. Ne? Fast 3. Und es war wirklich perfekt. Wunderschönes Wetter. Ich hatte immer mein Peloton-Outfit an. Das war immer super zu sehen, so wie die Leute einen angelacht haben. Also man kannte auch Peloton dort, ja.
Wird man da, ja.
Es waren sehr viele Amerikaner auch da.
Okay, das erklärt natürlich viel. Das heißt also, das war die beste Entscheidung, den Urlaub zu machen.
Absolut, das einfach so zu machen, das Risiko zu machen im Sinne von, viele haben uns natürlich angeguckt, haben gesagt, seid ihr sicher, dass ihr das machen wollt? Und wir haben es dann gemacht und wie gesagt, das tat gut.
Ja, sehr schön, das kann ich verstehen. Hoffentlich macht ihr das bald wieder. Können Sie das bald wieder machen?
Wir planen jetzt November.
Sehr gut. Wieder an den gleichen Ort oder an einem anderen Ort?
Nee, wir hatten jetzt bis heute Nachmittag war Slowenien auf der Liste. Das ist aber jetzt wieder runtergefallen, weil wir nur hätten einen Hund mitnehmen können, aber wir haben ja zwei.
Und das bist du mit zwei Hunden in die Dominikanische Republik geflogen?
Nein, wir hatten, das ist eigentlich eine separate Folge. Wir hatten zwei hervorragende Gastgeber, die unser Haus übernommen haben in der Zeit und uns sich zauberhaft um unsere beiden Hunde gekümmert haben und wahrscheinlich auch eine sehr schöne Zeit in unserem Haus hatten, weil sie aus Berlin kamen und einfach dann, wir wohnen ja im ländlichen Raum, einfach auch die Weite genossen haben und die Natur.
Ländlicher Raum heißt Brandenburg.
Genau.
Ja, kann ja auch Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt sein.
So. Brandenburg, genau. Zwischen Eberswalde und Bad Freienwalde für die Geografie interessieren.
Ja, wir kennen das nicht. Sehr gut. Ja, mein lieber Martin, das war wieder ein wirklicher Höhepunkt. Ich habe schon wieder viel gelernt. Ich wünsche dir und deinem Team weiterhin viel Erfolg auf dieser wilden, einzigartigen Reise. Vielen Dank, dass du uns so offen dran teilhaben lässt. Wollen wir uns vornehmen, dass wir uns in 11 bis 12 Monaten hier wieder verabreden und gucken, was passiert ist?
Auf jeden Fall.
Das ist ja einzigartig. Letzte Frage hätte ich vorhin schon fragen wollen. Mhm. Gebt ihr weiterhin so Gas auf allen Kanälen oder ist da irgendwann Ende in Sicht, was die breitstreuende, das ist bestimmt nicht breitstreuende, aber die große kommunikative, reichweitenstarke Werbung, die ihr vom Stapel lässt. Ist da irgendwas in Sicht?
Es gibt ja immer Dinge, die man anders machen kann, auch in der Zukunft. Und die Anke, also unsere Head of Marketing für Deutschland, hat natürlich auch den Auftrag, sich Gedanken zu machen, wie Kommunikation der Zukunft aussieht. Mhm. Sprich, wir gehen ja jetzt weg von einem reinen Bike. Wir haben jetzt mit dem Tread ein Portfolio, wir haben eine App. Und wie kann man das sehr, sehr gut miteinander kombinieren und kommunizieren? Und ich glaube, man wird schon eine Weiterentwicklung sehen, im Sinne von, wie wir kommunizieren, über welche Kanäle, mit welchem Mediadruck und so weiter und so fort. Aber so viel will ich noch gar nicht sagen.
Super, wollen wir das als Schwerpunkt für unsere dritte Folge nehmen? Vielleicht können wir Anke mit dazu einladen und dann haben wir dann...
Komme ich ja gar nicht mehr zu Wort. Nein, das ist falsch. Das müssen wir rausschneiden.
Da mache ich mir keine Sorgen, wie schneiden wir das raus. Alles klar. Mein lieber Martin, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Vielen Dank.
Und weiterhin viel, viel Erfolg.
Danke.
Privat als auch beruflich. Und bis ganz bald. Vielen Dank.
Alles klar. Danke.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.